für heute Abend. Vier zu hohe Dinge. Oder drei Dinge, die sind zu wunderbar für uns, für mich. Und vier, die ich nicht erkenne. Das uns nicht unbekannte Wort in Sprüche 30, Vers 18 und 19. Sprüche 30, 18 und 19. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind. Und vier, die ich nicht erkenne. Erstens, der Weg des Adlers durch die Himmel. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen. Drittens, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Und das Gewaltigste. Und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Also das Letzte scheint das schwerste Problem zu sein. Nicht nur scheint. Dabei handelt es sich wohl um drei oder vier verschiedene Dinge, aber je um ein Paar. Erstens, das erste Paar, ein Adler und die Himmel, in Bezug auf die Himmel. Zweitens, eine Schlange und einen Felsen. Drittens, ein Schiff und die Meere. Und viertens, ein Mann und eine Jungfrau. Also, es sind also acht Stücke, vier Paare. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich ein Zahlwort besonders betont habe. Der Weg eines Adlers durch die Himmel. Der Weg einer Schlange über den einen Felsen. Der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Also alles nicht allgemein zu betrachten, sondern nach der Weisung des Apostel Paulus in Galater 3, 16, schlagen wir auf, obwohl wir es kennen, immer gut, wenn man es immer wieder sieht. Galater 3, 16, dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinen Samen. Einzahl. Er sagt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser Same, dieser eine heißt Jesus Christus. Aha. Da entzieht dieses Wort durch den Apostel Paulus den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs nach dem Fleisch was? Dass sie geistlicherweise den Anspruch erheben könnten, wir sind geistlicherweise Same Abrahams, Isaac und Jakob. Nein, nur vorerst, nur nach dem Fleisch. Begreifen wir das bei den Zeugnissen des Apostels Paulus vor Israeliten, Juden, dass die nicht selten Steine erhoben, hinweg von der Erde mit einem solchen. Ich begreife es immer mehr. Immer mehr. Aha. Ich habe dann nachgeguckt, oder Stellen, die mir bekannt waren, oder beim Lesen tatsächlich, in dir und deinem Samen. Und zwar eben nicht nur einmal. Und dann, sagen wir mal, es kommt 50 Mal vor, diese Verheißung, dass es so dreimal Einzahl ist und dann die anderen 47 Mal Mehrzahl. Doch, nein. Nein. Da ist der Geist Gottes und das Wort Gottes drauf. Und Paulus würde nicht wagen, das so zu sagen, wenn es nicht stimmen würde. Ganz klar wäre. Also, das heißt für uns, wenn die Schrift in der Einzahl spricht, dann haben wir was zu beachten. Dass wir jetzt immer in der Einzahl bleiben und dort uns von der jeweils von Fall zu Fall, von Ausdruck zu Ausdruck, von Begriff zu Begriff, immer fragen, wer ist der eine Adler? Wer ist die eine Schlange? Wer ist der eine Fels? Worin besteht das eine Schiff in den Meeren? Und jetzt, wer ist der eine Mann und wer ist die eine Jungfrau? Also ausgerechnet, was dem Schreiber hier in Sprüche 30 das Schwerste ist zu erkennen, das ist für uns fast das Leichteste geworden. Der eine Mann heißt Christus. Und die eine Jungfrau heißt Jungfrau Tochter Zion. Und wir? Ich habe euch als eine reine Jungfrau einen Mann verlobt. Oh. Also das sind zwei Jungfrauen, die eifersüchtig aufeinander werden könnten. Ne? Nur uns wird die Eifersucht erspart. Aber diejenige Tochter Jungfrau Zion, die diesen Bräutigam zuerst hätte haben können, die ist schon im Begriff, langsam aber sicher von Zion her eifersüchtig auf uns zu werden. So, jetzt in die Schrift hinein, ins Wort hinein. Adler, Jeremia 49. Jeremia 49. Jeremia 49, Vers 22 und 28 genügt. Siehe, wie der Adler zieht er herauf und fliegt und breitet seine Flügel aus über Bozra. Und das Herz der Helden Edoms wird an selbigen Tage sein wie das Herz eines Weibes in Kindesnöten. Vers 28, wieder über Kedar und über die Königreiche Hazors, welche Nebukadnezar, der König von Babel, schlug. Wer ist hier dieser Adler? Nebukadnezar. Nebukadnezar. Vielleicht noch Vers 30, eigenartig. Flüchtet schnell, verkriecht euch, Bewohner von Hazor, spricht Jehova, denn Nebukadrezar, der König von Babel, hat einen Ratschluss wider euch beschlossen und einen Anschlag wider euch ersonnen. Also da hat Nebukadnezar auch wieder seine Räte mitberaten lassen und dann kommt ein Ratschluss zustande, wenn viele Räte beraten. Gegensatz dazu, Entschluss eines Einzelnen oder Vorsatz eines Einzelnen. Vorsatz Gottes enthält alles, was den herrlichen Gedanken des Herzens Gottes entspricht. Den hat er gefasst bei sich selbst. Vorsatz, den Entschluss. Ratschluss, da hat er alle seine Geschöpfe mitberaten lassen. Nach den Entwürfen ihrer Herzen. Und sich dann erlaubt, zur Ausführung zu genehmigen, was er für gut fand. Für ein gutes, wunderbares Ziel. Kann so schlecht und so schlimm und so böse sein, wie es will. Ratschluss. Jetzt hier Nebukadnezar Ratschluss gefasst. Gewalt. Wir wissen ja schon, für wen Nebukadnezar ein Schattenriss ist. Dann kommt Hesekiel 17, jetzt wird es noch gewaltiger. Ja, wie unsere Bibel ihr eigenes Konversationslexikon ist. Sie beantwortet alle Fragen selbst, die sie aufwirft, die sie stellt, und löst alle Probleme, die sie aufwirft, selbst. Hesekiel 17. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Menschensohn, gib ein Rätsel auf und rede ein Gleichnis zu dem Hause Israel und sprich. Wir haben gelernt, Hesekiel ist ein Modell für Jesus Christus als Menschensohn. Für des Menschensohn. Alles, was Gott hier dem Hesekiel empfiehlt oder gebietet oder mitteilt, sind alles Worte Gottes des Vaters an seinen Sohn. Als Menschensohn. So können wir das Gesetz und die Propheten lesen. Weil wir wissen, dass Gesetz und Propheten von Gott aus gelesen, aufgrund von Golgatha gelesen, ist geistlich möglich. Also, das Rätsel und das Gleichnis Gottes an Israel heißt: Ein großer Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, voll buntfarbigen Gefieders, kam zum Libanon und nahm den Wipfel einer Zeder. Den obersten ihrer Schösslinge brach er ab und brachte ihn in ein Krämerland, in eine Stadt von Kaufleuten setzte er ihn. Und er nahm von dem Samen des Landes und setzte ihn in ein Saatfeld und brachte ihn zu vielen Wassern, behandelt ihn wie eine Weide. Und Vers 7, nur noch als Ergänzung. Und da war ein anderer großer Adler mit großen Flügeln und vielen Gefilde, aber nicht an den ersten heranreichend in der Beschreibung. Vers 11. Sprich, Vers 12, sprich doch zu dem widerspenstigen Hause. Wisset ihr nicht, was das ist? Sprich, siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen und er hat sie zu sich nach Babel geführt. Und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen, damit das Königreich niedrig wäre und so weiter. Vers 17. Und nicht wird der Pharao mit einem großen Heere und mit einem zahlreichen Schar, mit einer zahlreichen Schar für ihn etwas ausrichten im Krieg. Also der zweite große Adler ist Pharao, König von Ägypten. Aber uns interessiert jetzt dieser große Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, voll buntfarbigen Gefieders, kam zum Libanon. Wir haben gelernt, Libanon stellt nichts Geringeres dar, der gesamte Libanon, jede Zeder, ein Königshaus, ein königliches, eine königliche Familie, eine ganze Reihe von Etappen in den Familien, Generationen. Libanon. Und die eine Zeder, von der hier die Rede ist, ist das Königshaus Davids. Salomo, der Sohn Davids, baute ja seinen Palast und baute den wunderbaren Tempel Gottes, des Gottes Israels, in Herrlichkeit, mit Holz, Zedernholz vom Libanon und Zypressenholz. Und seinen königlichen Palast nannte er, weil alles Holz vom Libanon war, einfach kurz den Libanon. Also der Adler Nebukadnezar kommt von Babel, und wie jetzt Nebukadnezar nicht nur als, darf man sagen, ein gewöhnliches Ädlerlein beschrieben wird, sondern kann der Ausspruch Gottes nicht genug betonen, großer Adler mit großen Schwingen, langen Flügeln, buntfarbigen Gefieders. Ja, so ein Adler gibt es ja gar nicht. Warum? Der Geist Gottes beschreibt hier nur wieder den Schattenriss Nebukadnezar. Und am Schatten kann ja nicht das alles vorhanden sein, an Farbe, oder am Körper, der den Schatten wird, vorhanden wird. Bitte, wir haben hier eine Beschreibung der Herrlichkeit des Gottes dieses Zeitalters, des Fürsten des ganzen Kosmos, des ganzen Weltalls, des gefallenen, ehemaligen, schirmenden, gesalbten Cherubs vor uns. Dann merken wir, dann übertreibt die Schrift nicht, sondern dann kommen diese eben noch Worte mit menschlichen Buchstaben verfasst. Schon gar nicht mehr an das heran, die Herrlichkeit zu beschreiben, um die es wirklich in Wirklichkeit geht. So sind die Dinge. Ja. Hesekiel 28 ist ja das klassische Beispiel für den schirmenden, gesalbten Cherub, wie der dort beschrieben wird. Das war die zweite Stelle. Habakuk 1, Vers 6 und 8. Ich erwecke die Chaldäer, also deren König Nebukadnezar ist, das grimmige und ungestüme Volk, welches die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchtbar. Sein Recht und seine Hoheit gehen von ihm aus. Oh. Wie wird der Nebukadnezar wieder beschrieben? Sein Recht und seine Hoheit. War Nebukadnezar diesen jüdischen Freunden, Daniel und seinen drei Freunden, gegenüber gerecht? Ja. Und Hoheit. Ja. Wenn Nebukadnezar feststellen konnte, ich wiederhole, ist gut, wenn einer ein Lehrer sein will, dass er Dinge wiederholt, wenn Nebukadnezar nach biblischem Zeugnis feststellen konnte, dass diese jüdischen Studenten, Daniel und seine drei Freunde, seinen eigenen chaldäischen Studenten um das Zehnfache überlegen waren. Was heißt das für Nebukadnezar? Dann ist Nebukadnezar mindestens um das Elffache weiser als seine eigenen Studenten. Denn wenn er das Zehnfache feststellen konnte, muss seine Weisheit noch mehr, noch wunderbarer gewesen sein. Ich lächle jetzt ein wenig, aber ich sage nicht deshalb. Ich habe nur wieder, wurde an etwas erinnert und der Herr weiß, warum ich nichts sage. Um zu schonen, dann darf man schweigen. Hier zurück. Das ist Habakuk 1, Vers 6 und jetzt Vers 8. Sie sind schneller als Pferde. Die Rosse sind rascher als Abendwölfe. Und seine Reiter sprengen einher. Und seine Reiter kommen von Ferne, fliegen herbei wie ein Adler, der zum Fraße eilt. Und sie kommen zur Gewalttat allesamt und ganz gewaltig. Also drei Zeugnisse, wovon jedes einzelne mehrfache Bestätigung ist, Nebukadnezar, Chaldäer, als Adler bezeichnet. Wir wissen, als was wird denn Nebukadnezar auch noch bezeichnet? Und Babel? Beim Stammbild? Nein, bei den vier Tieren. Da kommen wir auch gerade noch drauf dann. Als Haupt im Menschenleib, Haupt bis Füße, jawohl. Das ist beim Stammbild. Aber bei den vier Tieren aus dem Meer, da war, ist er als Löwe. Aufschlagen, auf, das gehört gerade hierher. Daniel 7. Vers 2. Ein Gesicht bei der Nacht. Die vier Winde der Himmel brachen los auf das große Meer. Ah, da haben wir schon Meer auch. Das große Meer, was heißt das? Ist das der Atlantik oder der Pazifik? Das ist die ganze Völkerwelt. Nein. Auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf. Das erste war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel. Ja. Jetzt haben wir beides. Nebukadnezar, hier als Löwe, aber was hat der Löwe? Was kein Löwe hat. Nicht? Was hat der für Flügel? Adlersflügel, und ich schaute, bis ihm die beiden Flügel dieses großen Adlers ausgerissen wurden. Was passiert dann, wenn einem Adler die Flügel ausgerissen werden? Was passiert dann? Ja, dann fällt er auf die Erde. Und er fällt auf die Erde, und was geschieht jetzt? Jetzt wird er aufgehoben, hingestellt als Mensch, und es wird ihm eines Menschenherz gegeben. Das ist eine Herztransplantation. Da meinen unsere Chirurgen, das sei etwas Neues, nicht? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, und 13 dann. Ja. Wir kommen dran. Ja. Von der Erde aufgehoben, wenn Satan auf die Erde geworfen sein wird. Von der Erde aufgehoben, Und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt, ist er gar kein Mensch, und ihm eines Menschen Herz gegeben. Das erste Tier, Nebukadnezar. Wieder Satan, jetzt den Fall, wenn Satan aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird, wird hier beschrieben. Adlers Flügel. So. Jetzt kommt Offenbarung 13. Jetzt haben wir eine Antwort. Wunderbar, wie sich die Schrift, wenn wir nur ihr folgen, eine Stelle die andere erwartet oder braucht als Beantwortung oder Lösung der Probleme. Offenbarung 13. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, ja, Schlange kommt ja dann, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, jetzt Achtung, das heißt ja im Griechischen, Satan auf die Erde geworfen, verführt die ganze Ökumene. Wissen wir jetzt Bescheid? Ist er heute schon dran? Schon prächtige Vorarbeit geleistet für den Drachen. Gewaltig. Und die Christenheit, merkt ihr etwas? Kaum. Kaum. Verführt die ganze Ökumene. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Ja. Und jetzt? Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er das Weib, nämlich mit der Sonne bekleidet. Das heißt, christusgläubige Israel, die 144.000, welches das männliche Kind geboren hatte. Das männliche Kind, der männliche Sohn, wurde ja entrückt und dem Drachen entrissen, in Sicherheit gebracht. Vers 14. Und es wurden dem Weibe die zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Wie heißt der große Adler? Na, wer ist denn hier auf die Erde geworfen worden? Satan. Vordargestellt durch welchen König? Nebukadnezar von Babel. Wie wurde der eingeführt oder bezeichnet, Nebukadnezar? Ein großer Adler. Stimmt. Ezekiel 17. Ein großer Adler. Und in Daniel 7 haben wir was gelesen? Löwe mit zwei Adlersflügeln, die ihm ausgerissen worden sind. Stellen wir uns ein Segelflieger, Flugzeug da, das fliegt, hoch, ruhig, geräuschlos, sicher, wird irgendwie ein Sturm, reißt beide Flügel weg. Oder er kann gerade noch knapp landen, aber die Flügel sind weg, abgerissen. Was heißt das jetzt für den großen Adler, um den es hier geht, den einen einzigen? Das heißt, die ihm, dem ehemaligen schirmenden gesalten Cherub, nimmt Gott die ihm schöpfungsmäßig gegebenen Tragfähigkeiten, die ihn befähigten, allgegenwärtig im ganzen Weltall da zu sein, als Fürst des Kosmos. Alles zu beherrschen, alles zu kontrollieren. Alle diese Reiche und ihre Herrlichkeit im ganzen Kosmos sind mir gegeben und ich gebe sie weiter an wen ich will. Diese gottgegebene Beherrschung, Bewegungsmöglichkeit, allgegenwärtig zu sein, Kann Satan heute noch Brüder in USA versuchen, während er uns hier gleichzeitig versucht? Kann er gleichzeitig als Verkläger von uns Brüdern antreten, während er überall im ganzen Weltall seine Ränke spielt? Aber nicht mehr lang. Er weiß, dass er wenig Zeit hat, zum Glück. Und dieses Wort gilt auch heute, dass er wenig Zeit hat. Was kann man mit den nun abmontierten Flügeln machen? Die kann man irgendwo anders montieren, wenn der Rumpf zerstört ist. Nicht? Kann man das? Aha. Also einem großen Adler wurden die Flügel ausgerissen, zwei. Und was macht Gott jetzt mit der dem Satan weggenommenen Bewegungsmöglichkeit, also mit Überlichtgeschwindigkeit überall gegenwärtig zu sein? Wem gibt er die ausgerissenen Flügel? Ausgerechnet den 144.000, die jetzt vom Drachen verschlungen werden wollen. Und was geschieht dann mit dem Weib? Jetzt kann sie in eine kosmische Wüste, irgendwo fern vom Zugriff des Drachen, wird jetzt diese Heilskörperschaft aus Israel in Sicherheit gestellt. Siehe, ich will sie, sagt ein Prophet, in die Wüste führen, das haben wir hier. Ne? So. Und ihr dort zu Herzen reden, haben sie es nötig dann, jawohl. Und ihr von dort aus ihre Weinberge und Feigenbäume wiedergeben. Von dort aus kommen sie dann ins fertig erstellte tausendjährige Reich.
Zurück. Hosea 2, Vers 14 und 15.
Hosea 2, 14 und 15. Das war in die Wüste. Will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und da haben wir das Weib, gerade vom Drachen, der will sie verschlingen, nicht? Diese Heilskörperschaft aus Israel, weiblich. Und Gott entreißt, gibt Gott dem Satan weggenommenen Bewegungsmöglichkeiten und bringt sie in Sicherheit. Verstehen wir es? Es wurden den Weibe die beiden Flügel des großen Adlers gegeben. Erklärt sich die Schrift selbst. Vollkommen. Mathematische Präzision. Sind wir aber immer noch beim Adler hängen geblieben? Die Himmel, Satan als Fürst des Kosmos und Gott dieses Zeitalters. Also jetzt beginnen wir zu verstehen. Zu wunderbar für mich ist der Weg eines Adlers durch die Himmel. Der Schreiber, der gibt bekannt, also schon rein, dass in den Naturgesetzen Gottes vorhanden ist. Also das verstehe ich, das ist für mich zu wunderbar, wie das möglich ist. Aber ist Gott etwa um die Adler besorgt? Buchstäblich. Darf ich so fragen? Aber wenn Paulus fragt, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Ne? Nein, er meint uns, Diener am Wort, wir sind die Ochsen. Wenn ihr noch wollt, Büffel. Ne? Also. Natürlich ist Gott um die Ochsen besorgt, buchstäblich auch. Er hört das Schreien der jungen Raben, die können so schwarz sein, wie sie wollen. Also, aber geistlicherweise lesen, das ist dann Vortragsweise oder Vorlesungsweise des Salomo, göttliche Weisheit. Also, die Himmel und aller Himmel, und der Erde und dem Scheol, dem Totenreich in der Erde, hat er das Hauptquartier da unten und dann hat er ein Hauptquartier im äußersten Norden im ganzen Weltall und Zutritt bis zum Throne Gottes jederzeit. Ist das ein großer Adler? Buntfarbiges Gefieder. Kennen wir auch noch ein Wort des Apostel Paulus von Buntfarbigkeit? Uns ist es geschenkt, die buntfarbige Weisheit Gottes kennenzulernen. Und deshalb dürfen wir uns zuerst identifizieren mit den Worten des betreffenden Schreibers in Sprüche 30. Ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt, stellt sich der vor. Stellt aber mit der Ergänzung seiner Feststellung oder seines Zeugnisses die gescheiten Leser in Verlegenheit, bringt sie in Verlegenheit, er fährt weiter. So dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten hätte. Also erst wenn ein Mensch Erkenntnis des Allerheiligsten Raumes im Hause Gottes, im Tempel Gottes, Erkenntnis des dreimal heiligen Gottes hat, erst dann wird sein Verstand, seine Vernunft, seine Weisheit von Gott als solche angenommen, akzeptiert. Und sonst nicht. Denn die Weisheit der Weisen in dieser Welt ist Torheit vor Gott und den Verstand der Verständigen in dieser Schöpfung macht Gott zunichte. Ist auch nichts wert. Er hat also richtig gesehen. Und diese Stellung, liebe Geschwister, das fällt mir und das fällt mir und das fällt mir. In dem Moment, wo wir das zugeben, haben wir schon Erkenntnis des Allerheiligen. Beginnt. Und das ist Gottes vor. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Das heißt, auf Deutsch, ich bin nichts aus mir selbst. Habe alles empfangen. Gar kein Ruhm. Kein Fleisch kann sich rühmen. Also die Himmel jetzt. Der Weg eines Adlers durch die Himmel. Jetzt für uns schwer verständlich. Für jedes Gotteskind, Säugling und Mittelstufe immer noch schwer. Was? Dieser Satan? Dieser Adler hier? Der soll freie Bewegungsmöglichkeit haben durch alle Himmel. Durch die Himmel.
Hier, woher kommst du? Hat ihn was gebracht?
Ja.
Genau, das Erde und Herr.
Ja. Also. Zu wunderbar für mich, ja, wirklich. Heute noch für die meisten Gläubigen. Satan ein so herrliche Majestät ist, dass einer der ersten Fürsten am Throne Gottes, Michael, nicht wagt, auch nur ein lästerndes Wort gegen ihn auszusprechen. Michael, einer der ersten Erzengel, ist dann dieser Drache oder hier dieser Adler noch wunderbarer als Michael. Aha, gewaltig, gewaltig. Liebe Geschwister, solche Einblicke finden wir nur in unserer alten Bibel. Wenn wir von Herzen allem glauben, was geschrieben steht, unter dem Wohlgefallen unseres Gottes, also Satan, den ganzen Kosmos, das ganze Weltall beherrschen, nach Gottes Ordnung. Gott, der Vater und Jesus Christus haben wir gesehen, sind zurückgetreten, als Jesus kam, zur Erlösung einer verlorenen Schöpfung kam er in den Kosmos, in diese Schöpfung hinein und ging, wusste, als seine Stunde gekommen war, wie Gethsemane in Golgatha, dass er wieder aus diesem Kosmos, aus dieser Schöpfung hinausgehen werde, zurückkehren werde zum Vater, in das Licht zurückkehren werde, wo niemand zukommt. Wo wir heute auch hinversetzt worden sind. Der Weg des Adlers, nur einer, durch die Himmel. Zweitens, der Weg einer Schlange über den Felsen. Nicht schwer für uns. Wer ist die Schlange? Keine Frage. Als Adler ist Satan dargestellt, wie er sich im ganzen Weltall bewegt. durch alle Himmel. Als Schlange ist er dargestellt, wie er hier über die Erde sich schlängelt. Nach dem Gesetz, Überschrift der betreffenden Partie des Textes, das sind die Tiere, ein Abschalt von allem Fleisch, die ihr nicht anrühren, die ihr nicht essen sollt. Erstens der Adler. Und dann geht es hinab durch andere Raubvögel und dann kommen die Vierfüßigen und andere Tiere hier, Fische und Vögel, so. Und zuletzt und alles, was auf den Bauch kriecht. Wo fängt es an? Beim Adler fängt es an, ne? Unrein, Abschall. Ne? Und wo hört es auf? Bei der Schlange oder beim Wurm. Ist unsere Schrift klar? Wunderbar. Ja, wir dürfen ruhig sagen, heute Abend, unsere Bibel ist zu wunderbar für uns. Stimmt. Ja. Wer hat sie schon begriffen? Keiner. Ne? Aha, merken wir? Jetzt brauchen wir uns gar nicht zu schämen, zu sagen, das habe ich nicht und das fällt mir und das fällt mir noch schon ganz. Und in Christo ist uns alle geschenkt. Der Weg einer Schlange über den Felsen. Wie heißt denn der Fels? Christus. Was heißt das? Was? Da der Teufel, die alte Schlange. Der soll sich einfach so, mir nicht, dir nicht, über den Heiligen Gottes, über Jesus Christus hinwegsetzen. Das heißt, der Weg einer Schlange über den Felsen. Na, das fehlte gerade noch, dass der Teufel, dass die Schlange mit Christus machen kann, was er will. Und wenn die Schlange den Christus töten will, das soll er auch noch können. Ja, jetzt merken wir, wenn wir jetzt beachten, wenn die Schrift in der Einzahl spricht, dann meint sie nur eine Sache, eine Person oder nur eine. Der Weg einer Schlange über den Felsen. Wir erinnern uns an 5. Mose 32, einige Worte. Das war Kapitel 5. Mose 32, Vers 3. Denn den Namen Jehovas will ich ausrufen. Gebet Majestät unserem Gott. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein El, ein Gott, der Treue und Sonder trug, gerecht und gerade ist er. Vollkommen der Fels. Dann Vers 13, Mitte. Und er ließ ihn Honig saugen aus den Felsen und Öl aus den Kieselfelsen. Vers 15. Da wurde Jeshurun, andere Bezeichnung für Israel, fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, fest und er verließ Gott, der ihn gemacht hatte, und er verachtete den Fels seiner Rettung, Israel, Jakob. Vers 18, den Felsen, der dich gezeugt, vernachlässigtest du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Vers 30 und 31. Wie könnte einer 1000 jagen und zwei 10.000 in die Flucht treiben? Wäre es nicht, dass ihr Feld sie verkauft und Jehova sie preisgegeben hätte? 31. Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels. Wie heißt ihr Fels? Der Fels der Nationen. Da ist jetzt wieder Satan, das ist auch ein Fels. Ne? Denn der König von Tyrus, das ist ja Hesekiel 28, Tyrus, hebräisch Tor, heißt Fels. Das ist der Felsenkönig, Tyrus, eben Satan als Fels. Und wenn die Schrift von Felsen spricht, Mehrzahl, dann sind das andere Götter und andere himmlische Fürstentümer und Gewalten. Ihr Fels. Der Weg einer Schlange über den Felsen. Wunderbar. Hat mich gefreut, wie unter Daniel im Gebet sich schon vorbereitet sah, dass wir heute Abend kostbare Dinge wieder entgegen. Wunderbar. Hat mich gefreut, wie unter Daniel im Gebet sich schon vorbereitet sah, dass wir heute Abend kostbare Dinge wieder entgegennehmen dürfen. Wunderbare Dinge. Drittens, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Jona, Prophet Jona, haben wir Kassette, da ist nachgewiesen, dass der Begriff Schiff, einsam, nichts Geringeres als Modell vorführt, als das Gesetz vom Sinai. Bei Jona, wenn wir das lesen dürfen, bei Jona gewaltig. Ist ein Schiff etwas, das Gott geschaffen hat? Antwort: Nein. Braucht es da tüchtige Ingenieure, also Geschöpfe, die ein Schiff konstruieren? Sicher. Also nebenbei. Zum Glück hat Noah nicht ein Schiff bauen müssen, sondern nur einen Kasten. Dann hätte er ein Schiff gebaut, was er dann passiert, wäre es auch untergegangen. Für was wird ein Schiff gebaut? Um von einem Ufer, Erde, Trockenes, ein Fernziel zu erreichen, nicht immer auf dem Trockenen, nicht, sondern über die Wasser. Und die Meere und die großen Wasser, die du sahst, sagt die Schrift, bedeuten was? Nationen und Sprachen und Völkerschaften. So. Jetzt hat Gott für Israel ein großes Fernziel vorgesehen. Aber Israel, Land, 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 Erde, 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 Trockenes, 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 höre das Wort Jehova. Wer ist hier angeredet? Israel, immer Israel. Denn die ganze Erdoberfläche, alles Trockene, hat Gott wem verheißen? Abraham, Isaac und Jakob. In jeder nur denkbaren Weise, nach Länge und Breite, die Messschnüre in Israel, Längengrade und Breitegrade über unsere Erdoberfläche gezogen, alles dem Volke Israel gegeben. Aha. Sie kommen ans Rote Meer. Was geschieht? Zwei Mauern, Wasser, damit Israel auf trockenen Fuß wieder ans andere Ufer kommt. Sie kommen nach 40 Jahren an den Jordan. Was geschieht da wieder? Mauer, Wasser. Damit sie trockenen Fußes vom Lande Ägypten bis ins Land, den trockenen Boden der Weisung, den betreten konnte. Das ist Israel. Damit sie auf dieser 40-jährigen Wanderung durch das Meer der Nationen damals nicht untergehen sollten konnten, nicht, hat Gott ihnen das Schiff, sie eingeladen, in das Schiff des Gesetzes zu steigen. Waren sie einverstanden? Sofort Einverständnis erklärt. Genau wie Jonas, nicht? Aber so wie sie damals ihr Angesicht von Jehova abgewandt haben, nicht? Und deshalb 40 Jahre durch die Wüste der Nationen oder durch das Meer der Nationen, nicht? So Jona abgewandt von Jehova. Und was macht er? Er kommt nach Jaffo, an die Hafenstadt Israels, und gerade findet er ein Schiff. Ich sage, wunderbar, ein Schiff, das ganz nach Westen, nach Tarsis, nach Spanien abreist. Ah, da bin ich dem Gott Israels entlaufen. Da in Spanien, Gott Israels, der ist da im Lande Kanaan zu Hause. Also sehr gut. Und er bezahlt das Fährgeld, das verlangt wird. Verlangt das Gesetz Forderungen? Ne? So. Hat Israel einverstanden zu bezahlen? Jawohl. Und so weiter und so weiter. Also. Und jetzt der Weg eines Schiffes. Das heißt Israel unter Gesetz. Im Herzen der Meere. Unter allen Nationen. Wer hat das von uns schon völlig verstanden, erkannt? Israel im Schiff des Gesetzes. Ja, bitte. Wären sie nicht im Schiff des Gesetzes, dann gäbe es heute kein Israel mehr. Bitte schön. Die Satzungen des Gesetzes reichen für jeden Israeliten aus, bitte. Ja, darf ich gleich sagen. Immer wenn ein Israelite ein Schiff baut oder ein Schiff besteigt, ist was sicher? Sturm und Katastrophe. Liebe Geschwister, aber wenn der Herr Jesus ein Schiff besteigt, dann kommt kein Sturm. Ne? Wo sind die Protestanten? Aber wenn der Apostel Paulus ein Schiff besteigt, dann kommt sicher gar Christus sein. Denn Paulus ist ja das auserwählte Rüstzeug für uns, die Nationen. Nicht? Also wir sind ja Meer. Wir kommen aus dem großen Meer. Sind wir herausgefischt worden mit Einzelfischerei, mit Angelfischerei, nicht mit Schleppnetzgroßen wie die Zwölf. Also, bei Paulus gibt es keinen Sturm. Aha. Haben wir nicht eine Kassette überschrieben? Ja. So wie es eigentlich überschrieben gehört, da warten wir nicht. Nämlich das Kirchenschiff. Erinnert ihr euch noch? Architektonisch, nicht die wunderbaren Kathedralen und so weiter. Das ist das Kirchenschiff, der Hauptraum. Ne? Und genau was Paulus mit dem Schiff, auf dem Schiff und seine Leute und alle erlebt haben, die 14 Tage und 14 Nächte ja, in der großen Syrte, und dann auf Malta gestrandet und gelandet sind. Alles, was da geschrieben steht, ist die Geschichte, natürlich genauer Bericht von damals, aber zweitens, genau die Kirchengeschichte der Christenheit. Wird da immer stürmischer? Und hat man schon angefangen abzutackeln, ne? Die Segel einzuziehen, ne? Den Weizen über Bord zu werfen und so weiter. Ha, liebe Geschwister, also unsere Bibel.
Und, Schiffbruch mit Paulus an Bord.
Aha, sehr schön. Also das ist sehr gnädig, die Überschrift. Schiffbruch mit Paulus an Bord. Übrigens war das der einzige Schiffbruch, den Paulus erlebt hat. Dreimal Schiffbruch gelitten. Oh weh. Ja, Paulus aber nicht im Glauben, buchstäblich, ne?
Ist noch eine Rotbrechen auf hoher See.
Was gibt es noch ein?
Rotbrechen auf hoher See.
Nämlich?
Ist eine Kassette.
So.
Ja.
Ah. Ah, auch das. Dankeschön. So. Aber noch nicht genug. Schiff. Salomo baute eine Tarsisflotte, also genau die Strecke, die Jona fliehen wollte. Eine ganze israelische Tarsisflotte. Und lesen 1. Könige 22 und 2. Chroniker 8, Vers 18. Gott sandte einen Sturmwind, die ganze Tarsisflotte des Salomo zerstörte. Und wie war es bei Jesus? Wunderbar. Unheimlicher Sturm. Schiff droht zu kippen. Und Jesus, steht doch geschrieben, siehe, der Hüter Israel schläft, noch schlummert nicht. Und da schläft er glückselig hinter einem Schiff. Bis die Jünger ihn wecken. Ah, da muss ich gerade noch erzählen zu unserer Erheiterung. Wir sollen ja nicht nur freudigen Herzens unterm Herrn dienen, sondern mit fröhlichem Herzen unterm Herrn dienen. So. Wer von uns hat noch unsere teure Schwester Maria Uster gekannt? Also, gut. Die war ja begnadete Lehrerin für Schwerbegabte und Gefährdete. So. Und zwar so, dass Experten vom Ausland kamen, um eine Stunde beiwohnen zu dürfen. Bei der Maria. So, gut. Der wagte niemand, an Zeug zu flicken, wenn sie anstatt Rechnungsstunde oder so etwas, oder Deutsch oder irgendetwas, eine Bibelstunde gemacht hat. Oder der ja den Kindern biblische Geschichten erzählt hat, mit ihnen gebetet und fromme Lieder gesungen hat. Ja, wagte niemand, was zu meckern da. So geehrt war sie. Jetzt erzählt sie selber mal. Jetzt hat sie die Geschichte von Jesus auf dem Schiff mit dem Sturm den Kindern erzählt. Und jetzt kontrolliert sie, was ist da sitzen geblieben bei den Kindern, stellt die Frage. Also, was hat denn Jesus den Jüngern gesagt da, als sie voll Angst zu ihm gekommen sind? Keine Antwort. Weil man sagt, eine ich, Fräulein Uster, ja, was hat er gesagt? O ihr Schissbrüder. O ihr Schissbrüder. Also, ich kann natürlich noch nicht so breit den Zürcher Dialekt sagen, wie der dort gesagt hat. Also, so. Eine andere Frage war, indem sie so machte, Kinder, was ist das? Es ist an mir. Und ihr seht es. Und es läuft Tag und Nacht. Ohne Unterlass. Kinder, was ist das? An mir, seht man, läuft Tag und Nacht. Niemand, einer steigt auf und ich weiß, Fräulein, das ist ihr Maul. Eines köstlicher als das andere. Ne? Ja. Ist doch schön, dass sie das selber dann erzählt. Ne? Wunderbar. Also, bei vielen Worten fehlt Übertretung nicht, sagt Salomo. Wollen wir uns auch merken. Und jetzt, gewaltig wird es jetzt. Psalm 107, Vers 23. Eigenartig. Psalm 107 sind vier Situationen, immer Gerichte Gottes, und aus den Tiefen des Scheols schreien sie zu Gott und er errettet sie. Aus den Tiefen des Scheols. Und da ist jetzt die vierte Situation. Psalm 107, Vers 23. Die sich auf Schiffen, aufs Meer, Achtung, hinabbegeben, also in Jerusalem war, aber jetzt merken wir, auf großen Wassern Handel treiben. Diese sehen die Taten Jehovas und seine Wunderwerke in der Tiefe. Und er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf in die Himmel, sinken hinab in die Tiefen. Es zerschmilzt in ihnen ihre Seele. Das ist wieder übertrieben. Ja, für uns Menschen. Was ist denn mit unserer Raumfahrt, mit unseren Raumfahrtbemühungen? Was ist denn da los? Wir wissen, was dem Satan gelingen wird. Ihm sind die Flügel ausgerissen. Er selber ist noch da, ohne Flügel, wird als Mensch aufgestellt, eines Menschenherz. Und jetzt sind ihm alle technischen, alle Naturgesetze und alle Kräfte von Atom und von Biologie und wie die Dinge alle heißen, Elektronik und Computer, alles das genügt ihm, um sich von der Erde aus zu erheben über alle Sterne, über alle Götter, und wieder den Gott der Götter wird er erstaunliches reden und dann noch gelingen haben. Aha. Wer fährt hinauf in den Himmel? Die gottlose Menschheit unter Führung Satans. Oh. Was macht dann Gott? Kann auch ein Sturmwind tanzen. Und dann fahren sie hinab in die Tiefen, ja, der Gerichte Gottes. Stimmt das alles? Oh, was da steht in unserer Bibel?
Daniel
8.
Von 9 bis 13.
Ja. Lies es gerade.
Und aus dem einen von ihnen kam ein kleiner Sohn, der Hoh. Das ist ja das große Hoh, das zuerst zerbrochen war in vier Teile, also vier Teile. Jetzt aus den vier Teilen kommt ein kleiner Sohn, der Hoh. Und es wurde aussehen, groß gegen Süden, gegen Osten, gegen die Zierde, also Israel. Dann ist es im Norden eigentlich stationiert. Es wurde groß bis zum Heer des Himmels.
Aha,
und es war von den Sternen und von den Sternen
aha.
Und von den Sternen zur Erde nieder
aha.
Und zerbrach sich. Selbst bis zum Fürsten des Heeres da ist groß.
Mhm.
Und es nahm ihm das beständige Opfer weg, was für das Thema heute. Und die Strecke seines Heizens wurde niedergeopfert. Und das Heer wurde dahin gegeben, samt dem beständigen Opfer. Und den Frevelwill und des Frevelwills. Und es warf die Wahrheit zu Boden und handelte und hatte die Dinge.
Danke schön. Also, wirft von den Sternen, die Engel da steht, Sterne buchstäblich, und von den, was haben wir gelesen? Von den Sternen und von den heiligen Engeln, ne? Wirft er auf die Boden, auf die Erde. Und jetzt noch eine Stelle. Hesekiel 30, Vers 9. Hesekiel 30, Vers 9. Lesen wir von Vers 8. Und sie werden wissen, dass ich Jehova bin, wenn ich Feuer anlege in Ägypten, und alle seine Helfer zerschmettert werden. An jenem Tage werden Boten von vor mir in Schiffen ausfahren, um das sichere Äthiopien oder Kusch zu erschrecken. Aha. Was gibt es also auch noch für Schiffe? Schiffe kosmischer Herkunft, die vom Throne Gottes ausgesandt werden, von vor mir. Schiffe. Wir denken schnell an die fliegenden Untertassen, ja? Um die es still geworden ist. Ja? Wir wollen hier, bitte. Aha. Also, das waren nur Vorpostengefechte, ja? Bis jetzt. Ich habe ein Buch von einem amerikanischen hohen Flugkapitän oder was Oberst oder sowas. Ne? Das kam damals gleich heraus. Und der hat sämtliche offiziellen Belege in dem Buch. Zum Glück habe ich das Buch nicht. Und natürlich dann, ganz USA ist verrückt geworden, Telefon überlastet und alles. Nicht? Und dann musste das natürlich als dummes Zeug dann abgetan werden, dass die Bevölkerung und dann auf der ganzen Erde wieder ruhig geworden ist. Wir haben aber gelernt, Hesekiel 1 und Hesekiel 10 beschreiben diese Dinge ganz genau. So, Schiffe von mir. Abschließend, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Da haben wir ja unser wunderbares Thema schon hinter uns. Israel als Weib des Christus. Und Christus, der Mann. Und da haben wir Hosea 2, 14, 19 und Vers 20. Hosea 2, die Verse 14, 19 und 20. Ich bin dein Mann, du bist mein Weib. Ich habe mich mit dir verlobt. Oder so, ja, eins gemacht. Jungfrau, Tochter, Zion und so weiter. Dann Israel als Weib des Christus, Hesekiel 16, das Ende wunderbar, 54 und 55, Hesekiel 16, da erneuert Gott die zur Hure und Witwe geworbene Israel wieder zur Jungfrau. Der Weg eines Mannes, Jesus Christus, er war der geistliche Fels, der sie begleitete, den ganzen Weg. Er war in der Wolken- und Feuersäule persönlich, immer still in seiner Liebe sie begegnend und immer dann, wenn die Situation verzweifelt war, wie heute, steigt die Wolken- und Feuersäule hernieder und die Rettung ist umso wunderbarer, als die Situation verzweifelt war und heute ist. Soweit. Weiteres Band leer.